الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نامن الله سيز ألابام سيز فمهاتيجن من الله زيجن هايلز من بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. إين بيت دم بروفيت صلى الله عليه وسلم über ihn sprechen wir den Segensgruß aus und von Allah subhanahu wa ta'ala verlangen wir die Hilfe. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala um Standhaftigkeit und um Geduld und um Gottesfurcht und um Iman. Und dass er uns immer dazu bringt, dass wir die Verse, die wir lesen, auch verinnerlichen und umsetzen. Die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten, sind die Verse 110 bis 115. Und ich lese immer direkt die deutsche Übersetzung erst einmal vor. Und dann gucken wir uns versweise an, was die Gelehrten des Tafsir über diese Verse gesagt haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im 110. Vers: Ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen hervorgebracht worden ist. Ihr gebietet das Rechte und verbietet das Verwerfliche und glaubt an Allah. Und wenn die Leute der Schrift glauben würden, wäre es wahrlich besser für sie. Unter ihnen gibt es Gläubige, aber die meisten von ihnen sind Frevler. Sie werden euch keinen Schaden zufügen, außer Beleidigungen. Und wenn sie gegen euch kämpfen, werden sie euch den Rücken kehren, und hierauf wird ihnen keine Hilfe zuteil werden. Auferlegt ist ihnen Erniedrigung, wo immer sie angetroffen werden, außer mit einem Seil von Allah und einem Seil von den Menschen. Und sie haben sich Zorn von Allah zugezogen, und Elend ist ihnen auferlegt. Dies, weil sie stets Allahs Zeichen verleugneten und die Propheten zu Unrecht töteten, weil sie sich widersetzten und stets übertraten. Sie sind nicht alle gleich. Unter den Leuten des Schrifts ist eine standhafte Gemeinschaft, die Allahs Zeichen zu Stunden der Nacht verliest und sich im Gebet niederwirft. Sie glauben an Allah an den jüngsten Tag und gebieten das Rechte und verbieten das Verwerfliche und beeilen sich mit den guten Dingen. Jene gehören zu den Rechtschaffenen. Und was sie an Gutem tun, das wird ihnen nicht ungedankt bleiben. Und Allah weiß über die Gottesfürchtigen Bescheid. Alhamdulillah, einige Verse, 6 Verse an der Zahl, die wir uns versuchen zu verinnerlichen und die wir versuchen gut zu verstehen, sodass wir das umsetzen, was wir hören. Es gibt natürlich immer Verszusammenhänge. Wir haben ja beim letzten Mal uns angeschaut, bei den letzten Malen, dass Allah subhanahu wa ta'ala die gläubigen Menschen zu bestimmten Sachen aufgerufen hat. Zu 3 Sachen. Wir haben im 114. Vers gelesen. Allah sagt, und es soll unter euch eine Gemeinschaft geben, die zum Guten aufruft, das Rechte gebietet und das Verwerfliche verbietet. 3 Sachen. Erstens, sie rufen zum Guten auf. Zweitens, sie befehlen anderen Menschen immer Gutes zu tun. Sie gebieten das Rechte und sie verbieten den Menschen schlechte Sachen zu tun. Wenn man diese Sachen tut, oder wenn es unter den Muslimen Leute gibt, die diese Sache umsetzen, dann wird es den Menschen in diesseits und im Jenseits gut ergehen. So hat Allah subhanahu wa ta'ala es uns versprochen. Die Verszusammenhänge sehen wir darin, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Sahaba, den Freunden des Propheten sallallahu alaihi wasallam, diese Sache auferlegt hat. Und nicht nur ihnen, sondern damit allen Muslimen nach ihnen ebenfalls. Und danach offenbart Allah subhanahu wa ta'ala diesen 110. Vers und sagt, ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen hervorgebracht worden ist. Und er begründet es dadurch, dass er sagt, ihr gebietet das Recht und verbietet das Verwerfliche und glaubt an Allah. Also haben sie praktisch das, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihnen verlangt hat, unmittelbar umgesetzt. Und unmittelbar danach hat Allah subhanahu wa ta'ala sie dadurch belohnt. Er hat einen Lob ausgesprochen, den man kann keinen besseren Lob aussprechen als das. Allah subhanahu wa ta'ala, der Allwissende, der schon weiß, was Yawm al-Qiyamah geschehen wird, hat diese Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam und insbesondere die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam als die beste Gemeinschaft bezeichnet, die es jemals unter den Menschen gegeben hat. Warum auch? Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der beste aller Propheten und die Sahaba sind die besten Gefährten, die es jemals zu einem Propheten gegeben hat. Aber diese Sache ist nicht einfach so, von ungefähr kommt sie. Und zur Zeit des Propheten gab es auch Leute, die nicht an ihn geglaubt haben. Aber die Eigenschaften, die sie erfüllt haben, ist erstens, dass sie das Rechte gebieten, das Verwerfliche verbieten. Sie haben also umgesetzt, was Allah gesagt hat. Und wichtigste, natürlich, und sie glauben an Allah obendrauf. Das ist die Voraussetzung schlechthin. Denn wenn man nicht an Allah glaubt und das Gute gebietet und das Schlechte trotzdem verbietet, das bringt nichts. dann wird man in diesem Leben vielleicht belohnt, aber im Jenseits wird man dann keinen Anteil an der Belohnung mehr haben. Und sie, was sie auch ausgezeichnet hat, ist was? Dass sie das, was sie gehört haben, sofort umgesetzt haben. Und schauen wir uns mal an, was Ibn Abbas radiallahu anhuma zu diesem Vers zu sagen hat. Und zwar hat Imam al-Tabari in seinem Tafsir überliefert, und der Isnad ist jayid, dass Ibn Abbas radiallahu anhuma folgendes gesagt hat über diesen Vers, also: Ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen hervorgebracht worden ist. Er sagte radiallahu anhu arda: هم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. Er sagt, das sind diejenigen Menschen gemeint, die mit dem Propheten صلى الله عليه وسلم nach Medina ausgewandert sind. Also die Muhajirun. Er sagt, gemeint sind die Muhajirun. Und wenn er das sagt, glauben wir ihm das. Aber wir sagen noch eine wichtige Sache, und zwar ein Grundsatz, den mindestens viele Tafsir-Gelehrten verwendet haben. Und zwar sagen die Tafsir-Gelehrten Al-Ibra, ich sage jetzt mal auf Arabisch und erkläre, was Deutsch bedeutet: Al-Ibra bi'umum al-lafz la bi'khusus al-sabab. Das bedeutet, wenn Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel jetzt in diesem Fall, das ist ein einfaches Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala lobt jetzt bestimmte Menschen. Wer ist gelobt? Eindeutig die Freunde von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ja? Weil er spricht die direkt an, ihr seid die beste Gemeinschaft, die es für die Menschen gegeben hat. Und jetzt sagt er, nennt er die Eigenschaften von ihnen, warum sie die beste Gemeinschaft geworden sind. Ja, weil sie das Rechte gebieten, das Verwerfliche verbieten und an Allah glauben. Das bedeutet automatisch, jeder Mensch, der diese Sachen umsetzt, gehört zur besten Gemeinschaft. Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat ja uns gesagt, warum sie die beste Gemeinschaft geworden sind. Also wenn du diese Sachen umsetzt, gehörst du zu ihnen. Gut. Was ich damit sagen will, ist ganz einfach, dass dieser Vers deswegen nicht eingeschränkt ist, nur für sie. Also es kann, also ist nicht so, dass eben nur die Sahaba diese Eigenschaften erfüllen können. Nein. Die können sie vielleicht auf die beste Art und Weise umgesetzt haben. Das mag sein und ist auch so. Daran zweifeln wir nicht. Aber die, jeder Mensch, der das umsetzt, was sie gemacht haben, wird zu ihnen gehören und zu ihnen, mit ihnen sein. Und der Satz, den ich vorhin erwähnt habe, bedeutet so viel wie, dass wenn es einen Vers gibt im Koran, der zu einem bestimmten Anlass offenbart worden ist, bedeutet es nicht, dass dieser Vers nur für diesen Anlass gilt. Sondern er wurde zwar zu diesem Anlass herabgesandt, und es ist auch sehr schön zu wissen, warum der Vers herabgesandt worden ist und für wen er herabgesandt worden ist, weil das natürlich beim Verständnis der Verse hilft. Aber es bedeutet nicht, dass der Vers nur für bestimmte Personen gilt. Ja? Und das ist, was man meint mit dem Satz, den ich vorhin erwähnt habe auf Arabisch. Und das ist ein sehr wichtiger Grundsatz. Denn wenn dieser Grundsatz nicht gelten würde, denn bei jedem Vers, wo wir wissen, warum der Vers abgesandt worden ist, würden wir sagen, ja, das gilt damals. Fertig. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Beispiel, irgendeine Pflicht auferlegt, egal welche Pflicht auferlegt, und spricht die Sahabe direkt an, dann würden wir sagen, nein, das gilt nur damals und das gilt heutzutage nicht mehr. Und das natürlich entspricht nicht der Wahrheit, überhaupt nicht. Weil der Koran ist ja für die Muslime bis zum jüngsten Tag, also nicht nur für die Muslime damals gewesen. Ja. Deswegen, was ich da auch damit sagen will, ist die Aussage von Ibn Abbas, dass es hier damit die Muhajirun gemeint sind, widerspricht in keinster Weise der Tatsache, dass jeder Mensch, der das umsetzt, was Allah von ihnen verlangt hat, auch zu diesen Menschen gehören wird, was sie gesagt haben, was Allah hier erwähnt hat. Ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen hervorgebracht worden ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das noch einmal bestätigt, seinen eigenen Worten. Er sagte: Innakum tutimmuna sab'ina ummah, antum khairuha wa akramuha ala Allah. Ihr macht die 70. Gemeinschaft aus, ihr seid die beste von ihnen und die bei Allah edelste. Ihr macht die 70. Gemeinschaft aus, ihr seid die beste von ihnen und die edelste bei Allah. Dieser Hadith bei Tirmidhi ibn Majah und der Hadith ist Hassan, sagt der Sheikh al-Albani, rahimahullah. Und manche Gelehrte haben so verstanden, dass tatsächlich die Anzahl der Gemeinschaften 70 sind insgesamt und dass die letzte Gemeinschaft von Muhammad war die 70. Und manche haben gesagt, 70 ist einfach eine Zahl, die für eine hohe Zahl steht. Aber wichtiger ist, dass es einfach die letzte Gemeinschaft ist, die es gegeben hat. und sie ist die Beste von ihnen. Das heißt, wir sind die Letzten, aber die Ersten am jüngsten Tag. Wir sind die Letzten Menschen, die es gegeben hat, aber wir sind die Ersten, die ins Paradies eingehen dürfen. Möge Allah es zu ihnen machen. Und der Prophet sagte, dass sie die Besten sind und die Edelsten bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann machen wir kurz Pause und dann machen wir inshallah ein Gebet weiter. Wallahu a'lam wa sallallahu baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Machen wir weiter. Wenn diese Gemeinschaft die beste Gemeinschaft ist, dann ist sie die segensreichste. Wenn die segensreichste, das heißt, sie ist am besten für sich selbst und am besten für die, auch für die anderen Menschen. Ja, weil sie ja natürlich zu die Menschen, weil Allah hat sie beschrieben, er sagt, es ist die beste Gemeinschaft, die für die Menschen hervorgebracht worden ist. Weil sie nämlich zur Rechtleitung aufrufen, indem sie das Gute gebeten und das Schlechte verbeten und an Allah subhanahu wa ta'ala glauben, was Voraussetzung ist dafür, dass Allah es annimmt. Und wenn die Leute der Schrift, also Juden und die Christen, glauben würden, an was? An den Islam, an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Der Knackpunkt ist nun einmal Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, weil sie ihn geleugnet haben. Hätten sie an ihn geglaubt, hätten sie an alles geglaubt, was er ihnen mitzuteilen hatte. Das haben sie nicht. Dann es wäre aber besser für sie gewesen, Allah sagt es, wäre es wahrlich besser für sie, als was? Als nur behaupten, gläubig zu sein. Weil sie nehmen sich in Anspruch, gläubige Menschen zu sein, die Juden, die Christen, weil sie an ihren Propheten und ihre Bücher glauben, angeblich. Aber wenn das wahr wäre, würden sie an Muhammad sallallahu glauben, der im Alten Testament, also in der Tora, besser gesagt, was spezieller ist als nur das Alte Testament, also Tora ist ja ein Teil des Alten Testaments. Und wenn sie an die Tora wirklich glauben würden, an das Evangelium, dann würden sie auch an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam glauben, weil er in ihnen angekündigt worden ist als ein Propheten Allahs. Unter ihnen gibt es Gläubige, aber die meisten von ihnen sind Frevler. Gläubige wie zum Beispiel Abdullah ibn Salam und Frevler wie zum Beispiel Sa'laba ibn Sa'id. Diese Frevler, warum sind sie Frevler? Fasiqun. Fasiq auf Arabisch ist jemand, oder im Islam ist jemand, der sich nicht an die Anordnung Allahs hält. Also jemand, der nicht Gehorsamkeit übt gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Fasaqa, also heißt heraustreten aus. Sie befinden sich nicht auf dem Weg der Gehorsamkeit, sondern sie treten aus diesem Weg, heraus. Und deswegen nennt man sie Fasaqa, vor allem. Ja. Und sie sind Fusaq oder Fasiqun. Warum? Weil sie nicht an ihre eigenen Schriften sich halten. Denn wenn sie sich an ihre Schriften halten würden, würden sie an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam glauben. Aber das tun sie nicht. Und deswegen sind sie Fasiq. Und hier sieht man, dass das Wort Fasiq weit gefasst ist. Also das Wort Fasiq muss nicht bedeuten Kafir, kann aber bedeuten Kuffar. Wie in diesem Fall. Wenn sie nicht an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam glauben, und das sind die meisten von ihnen, sind Frevler, weil sie nicht an den Koran glauben, das heißt, die meisten von ihnen sind Kuffar. In diesem Fall, ja. Genauso wie, also Fisk, Frevelei, oder Frevel, besser gesagt, auf Deutsch, Frevel, und Wulm, Ungerechtigkeit, das sind alles, es gibt verschiedene Stufen, ja. Genauso wie vom Kuffer auch verschiedene Stufen gibt. Nee, es gibt Kuffer, der dich aus dem Islam rauswirft, es gibt Kuffer, der dich aus dem Islam nicht rauswirft, ja. Deswegen, aber hier sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala, also hier meint er, dass wir die ungläubige Menschen sind. Und er sagt über sie, sie werden euch keinen Schaden zufügen, außer Beleidigungen. So ist es hier übersetzt worden, im Arabischen, Adha, also irgendwelche Form von Schaden. Sie werden euch keinen Schaden zufügen können, außer zum Beispiel Beleidigungen. Aber unter dem Wort Adha verstehen wir, also nicht nur Beleidigungen, sondern auch irgendwelche Verleumdungen oder Fälschungen. Das ist, was die Muslime trifft. Also im Herzen trifft. Wenn jemand das Buch Allahs vor sich hat und die Verse abändert, wie es in der Bibel, also in jüngster Zeit noch geschehen ist, die Leute verändern Verse dran und verkaufen es weiter als das Buch Gottes. Das ist, was den gläubigen Menschen im Herzen wehtut. Und was eine Art Adha ist, eine Art Schaden ist, der Muslim zugefügt wird, weil es trifft ihn. Oder wenn sie in ihren Büchern eigentlich Muslime sein müssten, wenn sie sich daran halten, aber sie tun es nicht. Das ist, was die gläubigen Menschen verletzt. Oder genauso, wenn sie die Menschen von Allahs Weg abhalten. Das ist, was die gläubigen Menschen verletzt. Und das ist, was leider natürlich geschieht, besonders bei den Missionaren, die auch sogar mit Gewalt die Menschen zum Christentum bringen wollen. Und das ist, was die Menschen trifft. Aber ansonsten können sie nicht gegen die Muslime machen. So sagt Allah. Ansonsten können sie nicht gegen die Muslime machen. Allah sagt, und wenn sie gegen euch kämpfen, werden sie euch den Rücken kehren. Und hierauf wird ihnen keine Hilfe zuteil werden. Also wenn jemals irgendwann mal solche Menschen gegen die Muslime kämpfen würden, sie würden niemals gegen die Muslime gewinnen können. Niemals. Weisheiten, die dahinter stecken, sind sicherlich diejenigen, dass sie entweder selbst zweifeln an dem, was sie wirklich da fabriziert haben, denn wie sehr kannst du überzeugt davon eine Sache, die du selbst hergestellt hast, oder dass Allah von ihnen einfach nicht unterstützt, weil sie eben weil genauso wie sie ihren Rücken gegenüber Allahs Schrift gekehrt haben, dann Allah verlässt sie auch und unterstützt sie nicht. Und sie würden also im Kampf fliehen, wenn sie gegen Muslime kämpfen würden. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn Allah sagt, so ist es. Das heißt, sie werden niemals Muslime besiegen können. Allah sagt im darauf folgenden Vers, weiter zur Verdeutlichung, auferlegt ist ihnen Erniedrigung, wo immer sie angetroffen werden. Außer mit einem Seil von Allah und einem Seil von den Menschen. Und sie haben sich Zorn von Allah zugezogen und Elend ist ihnen auferlegt. Das heißt, dass diese Menschen, die sich von ihren eigenen Schriften abgewendet haben, sich nicht an sie halten, in diesem Leben Allah hat für sie bestimmt, dass sie erniedrigt sind. Und dass es ihnen elend ergeht, dass ihnen schlecht ergeht und dass sie arm sind. Ja? Außer, in welchem Fall? Außer mit einem Seil von Allah und einem Seil von den Menschen. Ein Seil von Allah subhanahu wa ta'ala wäre was, wie wir kennengelernt haben, sie würden sich an den Koran halten. Wenn sie sich an den Koran halten würden, also Muslime würden oder werden würden, dann wäre diese Erniedrigung nicht mehr bei ihnen. Dann werden sie nicht mehr erniedrigt in diesem Leben und es würde ihnen nicht schlecht ergehen. Oder der zweite Ausnahme ist, Allah sagt, oder einem Seil von den Menschen. Das heißt, wenn die Christen Unterstützung finden von anderen Menschen, dann kann es sein, dass es ihnen gut ergeht. Aber die Christen alleine, ein eigener Staat, regiert von Christen für Christen und die sich wirklich auf die Bibel berufen würden, sie könnten nichts Weltbewegendes machen gegen die Muslime, aber wenn sie sich in einem Staat befinden, der sie unterstützt, das heißt, sei es von den Menschen, also auch wenn es ungläubige Menschen sind, die unterstützen, genauso wie die Israelis jetzt zum Beispiel in jüngster Zeit, wenn nicht hinter ihnen andere Länder wären, sie könnten nichts machen. Ja? Und so hat Allah die Wahrheit gesprochen, wie wir sehen. Und sie haben sich Zorn von Allah zugezogen. Dass sie sich Zorn von Allah zugezogen haben, kommt aus ihrer langen Reise des Kufr. Ja, lange Reise des Kufr, ihr ganzes Leben lang beten sie jemand anderes an außer Allah. Und das Traurige ist, dass ihre lange Reise in diesem Leben im Kufr endet dann irgendwann mal im Endeffekt in der Hölle. Allah musta'an. Weil sie die ganze Zeit auf dieser Reise diesen Weg genommen haben. Der Weg führt noch einmal zur Hölle. Und sie kehren mit Allahs Zorn im Jenseits zurück. Zu Allah subhanahu wa ta'ala. Denn wir kehren zu ihm zurück. Dies sagt Allah, dies, weil sie stets Allahs Zeichen verleugneten und die Propheten zu Unrecht töteten, weil sie sich widersetzten und stets übertraten. Dies also der Grund, warum Allah über sie zornig ist und der Grund, warum ihnen die Strafe folgte, die Allah ihnen versprochen hat, ist, weil sie Allahs Verse verleugnet haben. Und an erster Stelle den Koran. Allahs Ayat, die Ayat von Allah subhanahu wa ta'ala, der Koran, diese Verse haben sie geleugnet und das ist der erste Grund, warum sie in Zorn auferlegt worden ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Um die Propheten töteten, das wissen wir aus unserer eigenen Geschichte, Geschichte, das heißt aus unseren eigenen Quellen und auch aus den Quellen von den Juden und Christen, dass das Volk der Schrift Propheten getötet hat. Und ein Teil von ihnen sogar Propheten versucht zu töten. Wie unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde mehrmals versucht zu töten von den Juden von Medina an mehreren Stellen. Und die einfachste ist indirekt. Also einmal hat man versucht, ihm einen Stein auf den Kopf zu werfen, ja. Und einmal hat man auch versucht, den Vertrag zu brechen. Haben sie ja gemacht bei der Parteienschlacht. hat ja Banu Qurayza den Vertrag gebrochen. Was war das Ziel? Natürlich, damit die Kuffar von den Mushrikin nach Medina eintreten können und den Prophet und seine Freunde für immer ausradieren. Und wer sowas macht, ist wie wenn jemand getötet hat. Und weil sie sich widersetzten, also nicht Allahs Befehle ausführen wollten und stets übertraten. Und wenn sie stets übertraten, وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, das heißt, es wurde zu einer Eigenschaft von ihnen, dass sie immer die Allahs Grenzen übertreten haben und sich nicht an die Grenzen Allahs gehalten haben. Sie sind, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, weil er ist der Gerechte, sie sind nicht gleich alle. Sie sind nicht alle gleich. Unter den Leuten der Schrift ist eine standhafte Gemeinschaft, die Allahs Zeichen zu Stunden der Nacht verliest und sich im Gebet niederwirft. Wer ist nicht gleich? Nach manchen Auslegungen gemeint ist, sie sind nicht gleich, das heißt die Muslime und das Volk der Schrift. Aber offensichtlicher ist gemeint, dass das Volk der Schrift, die Leute unter sich sind nicht gleich. Das heißt die Ahlul Kitab, die Leute, die behaupten, an das Evangelium, die Tora zu glauben, sind nicht gleich. Und warum ist das die richtige Ansicht? Weil das die offensichtliche Bedeutung ist, die einem auch als ersten Sinn spricht. Und zweitens, weil natürlich davor ein Versende ist. Ja? Also wäre die Sinnheit auch zu Ende. Und deswegen sind sie nicht, warum Allah subhanahu wa ta'ala, nachdem er die Frevler entlarvt hat und uns mitgeteilt hat, warum sie Frevler sind, und praktisch auch, das ist auch eine Rahma von Allah, dass er ihnen gesagt hat, warum sie Frevler sind. Das heißt, wenn sie davon ablassen würden, würden sie diesen Titel nicht mehr verdienen. Und sie sind nicht alle gleich, weil Allah ist gerecht. Ja, und unter den Leuten der Schrift, damals, ja, heutzutage, wenn jemand ein rechtschaffener Mensch sein will von den Leuten der Schrift, was muss er machen? Muss Muslim werden. Und damals genauso. Aber was ist hier, was spricht Allah subhanahu wa ta'ala hier an? Unter den Leuten der Schrift ist eine standhafte Gemeinschaft, die Allahs Zeichen zu Stunden der Nacht verliest und sich im Gebet niederwirft. Was heißt standhafte Gemeinschaft? Das heißt, die hält sich an die Schrift, standhaft. In der Religion standhaft. Ja. Hier steht auch oder gerecht oder feststehende, wie gesagt, aber also feststehend auf dem Weg Allahs subhanahu wa ta'ala. Die Zeichen Allahs zu Stunden der Nacht verliest, das heißt den Koran verliest. Also gab es unter den Leuten der Schrift welche von ihnen, die den Koran rezitiert haben und den Koran geglaubt haben und zu Nachtzeiten gebetet haben. Ob damit gemeint ist, Salat al-Isha, Salat al-Maghrib oder Salat al-Layl, spielt überhaupt keine Rolle. Aber auf jeden Fall haben sie zu Nachtstunden, denn wir wissen, am Anfang des Islam, es gab nicht diese fünf Gebete, sondern am Anfang des Islam gab es nur das Nachtgebet als Pflicht, das war's. Und und einige von ihnen offensichtlich haben das umgesetzt, was Allah also hier gesagt hat. Und sich im Gebet niederwirft. Dieser Ausdruck könnte im ersten Augenblick Probleme bereiten, weil Allah sagte, dass sie die Verse Allahs rezitieren und sich niederwerfen. Man kann es auch so verstehen im Arabischen, dass sie die Zeichen Allahs verlesen, während sie sich niederwerfen. Gut. Was ist das Problem in der Sache? Das Problem ist ganz einfach, das ist eine rhetorische Frage. Das Problem ist ganz einfach, dass im Sujud darf man nicht Koran lesen. Okay? Im Sujud darf man nicht Koran lesen. Und die Antwort ist ganz einfach, nach der anderen Art, wie ich es gerade eben vorgetragen habe, sie zitieren Allahs Verse, lesen Allahs Verse bei Nacht und werfen sich nieder, also sie verrichten das Gebet, ist damit gemeint. Und es kommt öfter vor im Koran, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Teil eines Ganzen verwendet, um das Ganze damit zu beschreiben. Denn die gewaltigste Tat oder der gewaltigste Akt im Gebet ist was? Das ist Sujud. Die Niederwerfung für Allah subhanahu wa ta'ala, indem man nämlich am deutlichsten seine Selbsterniedrigung vor Allah subhanahu wa ta'ala zum Ausdruck bringt, indem man das Edelste, was der Mensch besitzt, sein Gesicht, zu Boden wirft. Ja. Und wenn so etwas, das ist das Gebet schlechthin. Ja, das ist das Gebet schlechthin. Man wirft sich vor Allah subhanahu wa ta'ala nieder. Das heißt also, gemeint ist, dass sie beten. Sie zitieren Allahs Verse bei Nacht im Koran und werfen sich im Gebet nieder. Gut. Sie glauben an Allah und den jüngsten Tag und gebieten das Rechte und verbieten das Verwerfliche und beeilen sich mit den guten Dingen. Jene gehören zu den Rechtschaffenen. Was fällt sofort aus an diesem Vers? In diesem Vers fällt sofort auf, dass diese Menschen sind weder die gleichen Menschen Rangstufen, wie die Menschen vorher erwähnt worden sind. Allah subhanahu wa ta'ala erst hat er zu den gläubigen Menschen gesagt, unter euch soll es eine Gemeinde geben, die zum Guten aufruft und das Gute verrichtet und das Schlechte verbietet. Das Gute gebeten, das Schlechte verbietet. Dann haben die Sahaba es umgesetzt, im 110. Vers haben wir gesehen. Und dadurch sind sie zur besten Gemeinschaft geworden, die es jemals gegeben hat. Also willst du den Islam richtig verstehen, musst du ihn so verstehen, wie die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und danach, das folgt der Schrift, die Gläubigen von ihnen, sie setzen genau wieder dieselbe Eigenschaft um. Sie glauben an Allah an den jüngsten Tag, das sind die zwei Hauptpfeiler der sechs Pfeiler des Islam, und gebeten das Rechte und verbeten das Verwerfliche. Und wenn zum Rechten gebeten gehört, zum Guten aufrufen, zum Islam einladen und verbieten das Verwerfliche. Wie zum Beispiel, wie rufen sie zum Beispiel zum Guten auf, das Volk der Schrift? Ganz einfach, indem sie, subhanallah, seit Jahrtausenden oder Jahrhunderten in ihren Schriften lesen von der Ankunft eines Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und den Leuten sagen, Leute, noch gestern, noch bevor dieser Mensch gekommen ist und behauptet, ein Prophet zu sein, haben wir euch noch erklärt und gelehrt, dass dieser Prophet kommen wird und so weiter und so fort. Und jetzt ist er da. Das ist ein Beweis, dass wir die Wahrheit gesprochen haben, ist ein Beweis, dass dieser Prophet ein wahrer Prophet ist. Sie können wirklich exzellente Dawa-Arbeit verrichten. Und sie verbieten das Verwerfliche, wie zum Beispiel, indem sie in ihren eigenen Schriften den Leuten klar machen, Leute, das, was einige von euch machen, was einige Christen von euch machen, dass sie Jesus anbeten oder Maria oder wen auch immer, das ist falsch und steht in unserer Schrift nicht drin und hat Jesus niemals gesagt. Ja? Egal, trotz der ganzen Fälschungen, die es heute in dem Neuen Testament als Sinn gibt, trotzdem kann man die Wahrheit immer noch herauslesen. Und sie beeilen sich mit den guten Dingen. Warum beeilen sie sich mit den guten Dingen? Weil es einen Zeitpunkt geben wird, an dem sie diese guten Dinge nicht mehr tun können. Deswegen beeilen sie sich damit. Und Allah hat sie beschrieben, als jene gehören zu den Rechtschaffenen. Und da werden wir gleich noch ein Wort dazu verlieren. Und zwar das mit dem Beeilen. Sie beeilen sich mit den guten Dingen. Genau, bevor ich das erwähne, erwähne ich den nächsten Vers. Und was sie an Gutem tun, das wird ihnen nicht ungedankt bleiben. Und was sie an Gutem tun, das wird ihnen nicht ungedankt bleiben. Das ist in der, in der Lesart von Hafs und Hamza, Kisab und Khalaf, und in anderen Lesarten heißt es, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ تُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. Das heißt, und was ihr an Gutem tut, das wird euch nicht ungedankt bleiben. Also sind sie direkt angesprochen. Und in unserer Lesart, und was sie an Gutem tun, das wird ihnen nicht ungedankt bleiben. Und Allah weiß über die Gottesfürchtigen Bescheid. Und zwar, was sie dieses Volk der Schrift an Gutem tun, wird ihnen nicht ungedankt bleiben. Das heißt, sie werden dafür belohnt werden. Und diesbezüglich sagt der Prophet, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ثلاثةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنَ. Also es gibt drei Arten von Menschen, drei Gruppen von Menschen, die ihre Belohnung zweifach erhalten werden. الرجل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن أدبها ثم يعتقها فيتزوجها فله أجرا. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt drei Arten von Menschen, drei Gruppen von Menschen, die ihre Belohnung zweifach erhalten werden. Die erste Art oder die erste Gruppe von Menschen ist jemand, der eine Sklavin hatte, eine Dienerin hatte, die ihm also gehört hat. Er lehrte sie auf die beste Art und Weise und er brachte ihr die Manieren auf beste Art und Weise bei, brachte ihr einen guten Charakter bei. Dann hat er sie freigelassen, dann hat er sie geheiratet und dann erhält er doppelte Belohnung. Dann sagt er, وَمُؤْمِنُوا أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ الَّذِي كَانَ مُؤْمِنًا ثُمَّ آمَنَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ أَجْرًا. Und zwar sagt er, der nächste ist der Gläubige vom Volk der Schrift. Der Gläubige vom Volk der Schrift. Derjenige, der vorher schon gläubig war und danach glaubte er an den Propheten sallallahu alaihi wasallam, also an Muhammad, dann erhält er auch zwei Belohnungen. Das ist natürlich der Grund, warum wir den Hadith erwähnt haben, weil die Leute der Volk der Schrift, die tatsächlich an Isa geglaubt haben, wie es sich zugehört, und die tatsächlich an das Evangelium geglaubt haben, wie es sich gehört, und nur Allah subhanahu wa ta'ala allein angebetet haben und gläubig waren schon vorher, Und dann kommt Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sie glauben ihm auf Anhieb, diese Menschen bekommen ihre Belohnung zweimal. Sie waren, in beiden Fällen haben sie beiden Propheten geglaubt, wurden durch zwei Propheten geprüft. Und sie haben an beide geglaubt. Das ist eine gewaltige Sache und dafür werden sie zweifach belohnt. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wal abdu alladhi yuaddi haqq Allah wa yansahu li sayyidihi. Und ebenso ein Sklave, der Allah subhanahu wa ta'ala sein Recht ergibt, also seine Pflichten gegenüber Allah erfüllt und ebenfalls seinem eigenen Herrn gut Ratschläge gibt. Und seinem eigenen Herrn, das heißt derjenige, der ihn besitzt, ist hiermit gemeint, gut Ratschläge gibt. Der Hadith ist bei Bukhari, bei Muslim und die Version, die ich vorgelesen habe, ist von Al-Bukhari. Und Allah weiß über die Gottesfürchtigen Bescheid. Wer sind die Gottesfürchtigen? Das sind genau diejenigen, die diese Verse umsetzen. Und dazu wollen wir uns kurz auseinandersetzen mit einer kleinen Angelegenheit, die gewaltig ist. Und zwar, liebe Geschwister, Alhamdulillah, wir sitzen hier und treffen uns und wir lesen die Verse Allahs und Alhamdulillah. Die Sache ist, macht euch bewusst, nur eine kleine Sache. Wir sind zum Beispiel jetzt auf der Seite 64 von Surat Al-Imran. Wir haben den 115. Vers uns angeschaut. Und bei vielen Versen, liebe Geschwister, wenn ihr euch mit mir konzentriert, werdet ihr sehen, es gibt nicht viel dabei zu interpretieren. Weil viele Verse Allahs, die er erwähnt hat, sind glasklar. Das heißt, was heißt denn glasklar? Das heißt, wenn du sie liest, du verstehst sofort, dass du musst es umsetzen. Du brauchst nicht lange Tafsire lesen und lange Unterrichte hören, damit du die Verse verstehst. Wir haben, Alhamdulillah, Surat al-Fatiha gemacht. Wir haben Surat al-Baqarah gemacht und einen Teil von Surat al-Imran. Das bedeutet, auf Deutsch gesagt, wir haben viele Themen behandelt. Wir haben viele Themen im Teil des Islams behandelt. Zum Beispiel haben wir aus Surat al-Baqarah kennengelernt, die Verse über die Schulden. Aber wir haben gelernt, wie man sich verhalten muss, wenn man Schulden macht. Oder wenn jemand bei einem Schulden macht. Was man machen muss. Wie das vor sich geht. Jeder von uns fragt sich selbst, ob er, nachdem wir die Verse gelernt haben, irgendwann mal in die Situation gekommen ist, Schulden zu machen oder gesehen hat, wie man Schulden macht und weiß nicht was. Und ob er darauf geachtet hat, dass auch das umgesetzt wird, was wir gesagt haben. Denn wenn das nicht der Fall ist, und wenn man nicht einmal vorhat, das umzusetzen, dann wallahi, das ist Quatsch, dass wir uns treffen. Das macht keinen Sinn. Weil dann treffen wir uns und laden auf uns Argumente auf, dass wir, Allah subhanahu wa ta'ala uns gegen uns ein Argument hat, dass wir nicht umsetzen, was wir gelernt haben. Viele Sachen von dem, was wir gelernt haben, die erfordern, dass wir das direkt umsetzen. Schulden machen, wallahi, viele Leute machen Schulden, sehr viel Schulden, ja. Und wenn es nur, was heißt, und wenn es 100 Euro sind, haben wir gelernt zum Beispiel, dass man das aufschreiben muss und Zeugen nimmt, dass man das aufgeschrieben hat. Und nicht irgendwelche Zeugen, sondern wir haben die Regeln dazu erwähnt. Das ist eine Sache, umsetzen. Die nächste Sache ist, wir haben gelernt über einige Regelungen bei Heirat. Wir haben Verse angeschaut, die uns glasklar lehren, dass ein, zum Beispiel, ich sage, wir haben viele Sachen bei Heirat. Wir haben einen Vers gelernt zum Beispiel, wo Allah subhanahu wa ta'ala uns beibringt, dass eine Frau, wenn sie heiratet, muss sie verheiratet werden durch ihren Wali. Ja, und ohne Wali funktioniert das Ganze nicht. Wer jetzt immer noch, wie heißt es, Leute verheiratet oder heiratet ohne Wali und sowas, der hat nicht verstanden, warum wir sitzen überhaupt zusammen. Der hat nicht verstanden, warum wir hier zusammen sitzen. Und der hat, ich weiß nicht, was dann der Prophet des Ganzen ist, ja. Wir haben gelernt, es muss einen Mahar geben, zum Beispiel eine Brautgabe. Wir haben aber auch gelernt, dass die Brautgabe nicht Voraussetzung für die Gültigkeit der Ehe ist, aber es ist eine Pflicht. Wir müssen die Sachen, wir haben gelernt über Zinsen geben und nehmen. Wir lesen im Koran, haben wir gelesen, dass Allah subhanahu wa ta'ala Menschen als ungläubig bezeichnet hat, die Zinsen nehmen und geben. Wir haben gesagt, was damit gemeint ist und so weiter und so fort. Aber wenn jemand immer noch Zinsen nimmt oder gibt oder sich ein, auf Deutsch sagt man, verzeiht mir, auf Deutsch sagt man ein Dreck drum schert, aber Zinsen nimmt oder gibt und ihm das die Sache gleichgültig ist, dann wofür haben wir die Verse angeschaut? Wofür? Wisst ihr, die Regelungen über Zinsen, die sind nicht so einfach. Die Regelungen über Zinsen sind nicht nur 1 Euro und kriegst 1,5 Euro zurück. Das ist eine Form von Zinsen, sicherlich. Und das ist, sage ich mal, wahrscheinlich die meistverbreiteste, wallahu a'lam, Beispiel. Kann ich schlecht schätzen. Aber wir haben gesagt, es gibt verschiedene Formen von Zinsen, riba al-Nasi'a, riba al-Fadl Und das ist eine Sache, jeder von uns kann passieren, dass er da reinfällt. Ja? Wenn du Gold kaufst, es kann sein, du bist bestimmt längst schon 50 Mal reingefahren in diese Falle und du hast es gar nicht gemerkt, wenn du Euro mit Gold kaufst und ähnliches. Dann, wir haben gelernt, dass wenn man einen Teil des Koran umsetzt und einen anderen Teil nicht umsetzt, dann ist man nicht besser als die Kinder Israels. Also die Kinder Israels, über die es in Surah Al-Baqarah hauptsächlich ging. Ja? Man könnte die Surah Al-Baqarah bezeichnen als die Surah von Kinder Israels, über die Kinder Israels. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat sie verdammt, weil sie nur einen Teil der Schrift umsetzen, einen anderen Teil nicht umsetzen. Das, was ihnen gefallen hat, haben sie ungefähr nicht gemacht, nicht umgesetzt. Dafür sind sie verdammt worden, wenn wir ehrlich sind. Wenn wir ehrlich sind. Sind wir besser als sie? Sind wir besser als sie? Wir können für uns selbst im eigenen Haus, Alhamdulillah, inshallah, immer das Beste draus machen. Aber wie gesagt, liebe Geschwister, also das nächste ist die Scheidung. Scheidung, ich will nicht wissen, wie viele unter uns verheiratet sind und nicht wissen, wie man sich auch scheiden lässt. Wir haben keine Ahnung. Wir wissen, wie kannst du heiraten, du weißt nicht, wie das funktioniert. Ja, kann sein, du bist schon längst geschieden, du weißt gar nicht. Ja, das ist sehr gefährlich. Ja. Was heißt nicht nur das? Manche wissen nicht mal, wie sie richtig heiraten. Manche leben zusammen, manche Leute leben zusammen. Teilweise, Alhamdulillah, inshallah, ist unter uns nicht der Fall, aber manche Leute leben zusammen, manche Frauen zum Beispiel, leben zusammen mit Männern, die sind nicht Muslime. Oder manche Leute sind sich nicht bewusst, wie gefährlich ist, dass sie zusammen sind mit einer Partnerin oder einem Partner, der nicht betet. Das ist viel einfacher. Der betet nicht. Was ist das für eine Ehe? Ich meine, der verhält meine Frau nicht betet. Was hat ein Mensch zu tun mit, was hat ein Mensch vom Islam, der sein Gebet nicht fünfmal pro Tag verrichtet? Was hat er mit dem Islam noch zu tun? Also nicht ich sage, sondern Umar, radiallahu anhu, der zweite Khalifa, hat gesagt, la hazza fil Islam liman tarak as-salah. Wer das Gebet nicht verrichtet, hat mit dem Islam gar nichts zu tun. Ja? Von abgesehen, du lebst zusammen mit einer Person, die nicht betet. Das reicht schon mal. Mann, ja? Dann wird das Fasten, inshallah, gibt es da weniger Probleme, weil viele Leute sogar die fasten und beten nicht. Gibt es Leute, die fasten, die beten nicht. Dass ihre Tat, dieses Fasten nicht angenommen wird, hat der Prophet uns gesagt. Also das ist kein Ansporn, nicht zu fasten. Faste weiter und bete auch zusätzlich noch. Aber wenn du fastest und nicht betest, du kannst davon ausgehen, dass Allah dein Fasten nicht dir vergelten wird mit Gut. Überhaupt nicht. Ja? Weil die Voraussetzung dafür ist das Gebet. Und der Prophet hat selbst gesagt, dass am Tag dafür das Erste ist, wonach man gefragt wird, das Gebet ist. Und wenn es nichts war, nichts wert ist, dann sind auch die anderen Taten nichts wert gewesen. Fertig. Ja. Fasten gehören viele Regeln dazu. Fasten gehören viele Regeln dazu. Viele Leute wissen viele Regeln vom Fasten überhaupt nicht. Dann haben wir Regeln und kennengelernt viele Regeln im Leben. Viele. Surah Al-Baqarah man sagt auch unter anderem, warum eine Person die Surah Al-Baqarah auswendig genannt hat, als Imam vorsteht, eher als jemand anderes. Davon abgesehen, dass er mehr auswendig kann als die anderen. Ja, warum? Weil wenn er Surah Al-Baqarah kennt, auswendig, und auch die Bedeutung der Verse kennt, das heißt, der kennt viele Kapitel des Fiqh. Der kann beten, der kann Zakat zahlen, der weiß, wie das funktioniert, der kann überschulden, der kann finanzielle Angelegenheiten, der kann Scheidung, der kann als Richter fungieren in vielen Angelegenheiten. Ja? Und vieles. Man kennt es natürlich in der Aqida aus. Ja? Und Hajj ist auch dabei. Diese Regeln im Hajj haben wir erwähnt. Natürlich gibt es viele Sachen, die vertauchen nicht täglich auf, das heißt, man kann es vergessen. Aber die nächste Sache ist, wir haben geredet über Stillen. Stillen, wer sich noch daran erinnert. Aber wir haben in unserem Koran, haben Surah Al-Baqarah, weil es geht um die Scheidung, das spielt eine Rolle. Wer stillt das Kind, wenn die Mutter nicht will oder weiß nicht was. Da haben wir auch darüber geredet. Wir haben geredet über die Vorzüglichkeit von Ayat al-Kursi. Das heißt, wenn du hörst, was Gutes Ayat al-Kursi hat, also 245. Vers von Surah al-Baqarah, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, bis zum Ende des Verses. Wenn du gehört hast, welche Vorzüglichkeiten in diesem Vers gibt, dann setz sie um. Eine davon ist, dass du sie liest nach jedem Pflichtgebet. Ja? Weil dann, das heißt, dann glaubst du tatsächlich an diese Vorzüglichkeiten. Dann haben wir gelernt, der Shaitan verspricht uns Armut. Das heißt, jedes Mal, wenn du einen Sadaqa geben willst und du das Gefühl hast, ja, Moment, wenn ich diese 1 Euro gebe, dann habe ich 1 Euro weniger im Geldbeutel. Das ist genau das der Shaitan. Das ist genau die Waswasa vom Shaitan. Also keine Sache, die hörst du, Waswasa, die kann man nicht hören, aufnehmen, das gibt's nicht. Das Einzige, die verspürst du. Und die wirst du, verspürst du genau in dem Moment, wo du geben willst Sadaqa und du spürst, ja, da will jemand irgendwie dir sagen, gib lieber keine Sadaqa. Ja? Tayyib, wenn du das weißt, warum hältst du dich dann daran? Also wenn du genau weißt, dass das Schaitan das ist, warum machst du es trotzdem? Wie können wir aus diesen Sachen rausgehen und wie können wir das umsetzen, was wir gesagt haben? Ich sage mindestens drei Sachen. Die erste Sache ist, die vielleicht die wichtigste und die man sowieso immer machen muss, man muss das wiederholen, was wir lernen. Ja. Also nicht, das gibt wirklich Leute, Alhamdulillah, wenn jemand kommt, Barakallah fi, und setzt sich zur Sitzung und hört sich an, was wir über die Verse Allah sagen und will belohnt werden und will, dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Sünden vergibt. Alhamdulillah, sehr schön, wunderbar, gut. Aber vergiss nicht, du machst auch manchmal Sachen, die schlecht sind. Ja, das ist eine gute Sache. Aber was mit den Sachen, die du hörst und nicht umsetzt? Ist ja nicht so, dass wenn Allah sagt, ja, ey, alladhina amanu, die ja glaubt, dass die damals gemeint sind, sondern auch du, wenn du zu ihnen gehören willst. Ja. Deswegen, wie gesagt, wir müssen wiederholen, was wir gelernt haben. Wenn wir nicht wiederholen, das funktioniert überhaupt nicht. Das funktioniert überhaupt nicht. Die großen Gelehrten, von denen wir hören auf der Welt, die ihr Wissen abrufbereit haben, wer gefragt und der weiß gleich die Antwort darauf. Der beschäftigt sich die ganze Zeit damit. Sein Leben ist die seine Religion, deswegen weiß er das alles. Und derjenige, der die Hadithe auswendig kann, weil er wiederholt die Hadith. Derjenige, der die Verse im Koran auswendig kann, parat hat, ja, natürlich, weil er die Verse wiederholt die ganze Zeit. Nicht, weil er sie einmal auswendig kann, das war's. Die bleiben nicht ewig drin, das gibt's nicht. Der Prophet hat gesagt, dass die Verse vom Koran, die entfliehen einem schneller als ein Kamel, das angebunden ist. Die entfliehen einem schneller als ein angebundenes Kamel. Das bewegt sich und will irgendwann haut dann ab. Die Verse sind viel schneller weg, wenn sie nicht wiederholt. Und das heißt wiederholen. Wie können wir wiederholen? Wie können wir wiederholen, wenn wir nicht mitgeschrieben haben? Gibt eine Lösung, Alhamdulillah. Weil nicht alles, was ich sage, gibt es nur hier. Alhamdulillah. Im Gegenteil, alles gibt man woanders auch. Ja? Ich weiß nicht, in deutscher Sprache wahrscheinlich nicht unbedingt, aber man kann nachlesen in seiner eigenen Sprache. Auf Türkisch gibt es alles. Auf Bosnisch gibt es auch. Weiß ich eben Kathir, in deutscher Sprache. Da kann man alles, 90% von dem nachlesen, was ich gesagt habe. Und vielleicht noch mehr in anderen Büchern. Das heißt, selbst nachschauen in den eigenen Büchern zu Hause, mitlesen, vorbereiten, nachbereiten, mitschreiben. Ja, wallahu a'lam. Weil sonst, liebe ich, sonst vergisst man alles. Sonst, das Traurige ist dann, wenn jemand zum Beispiel hier 5 Jahre lang saß, und da gibt es Leute, die sitzen hier 5 Jahre, ja? Gibt's, ja? Das ist 3 Jahre sein. Aber nach 3 Jahren, du hast nichts mitgenommen, dann was hast du dann profitiert von der ganzen Zeit, von 3 Jahren? Wenn du mitgeschrieben hättest, du hättest ein Buch jetzt, von dem du deinen Kindern was beibringen kannst. Deine Frau oder irgendjemand anderes. Das ist die wichtige Sache ist. Die Frauen lernen gar nichts oder wie? Wie ist das? Also ich weiß nicht. Ich hoffe, ich liege falsch. Aber wo sind die Frauen, die was lernen wollen? Die müssen ja nicht mehr anwesend sein. Aber ich habe noch nie einen Bruder gehört, der gesagt hat, gib mir eine Kassette oder weiß nicht was, eine Aufzeichnung, weil meine Frau möchte auch was lernen. Ich habe nie gehört. Noch nie. Vielleicht machen sie es indirekt. Weiß ich nicht, ja. Oder vielleicht lernen sie woanders. Aber die Frauen sind immerhin diejenigen, die deine Kinder erziehen sollen. Und die immerhin, du willst, dass dein Sohn, inshallah, wird ein Sheikh Islam oder weiß nicht was. Wird ein guter Muslim, ein guter Gelehrter. Aber wer macht es denn? Du wirst es nicht machen, weil du bist nicht derjenige, der nach Hause geht und deiner Frau es beibringt. Und sie lernt es überhaupt nicht. Von wem lernt sie es? Sie kennt die allgemeinen Stories, die erzählt werden über Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, und so allgemeines so Knowledge, so allgemeine Sachen, weiß sie. Und das war's. Und sie entwickelt sich nicht weiter. Und du auch nicht, weil du ja nicht erstens dir gemerkt hast, nicht mitschreibst. Und auch nicht, das war der, wie gesagt, nachbereiten. Die Sache, verzeiht mir diese Worte, ist nicht, es ist nicht, wie soll ich sagen, eine persönliche Angelegenheit, sondern es ist haarscharfe Kritik. Es ist haarscharfe Kritik, weil es Zeitverschwendung ist. Zeitverschwendung, sich Sachen anzuhören. Wenn es nur darum ging, Leute, dann holt euch doch vom Internet irgendwelche Unterrichte, hört es euch zu Hause an, sagt es erledigt. Ja. Oder Koran ist viel besser. Koran, Alhamdulillah, das ist dicker und das ist auch alles richtig. Vielleicht mache ich manchmal Fehler. Aber Koran ist besser, Alhamdulillah. Ja. Oder hört euch Hadith an. Aber wie gesagt, Leute, liebe Geschwister, wir wollen was lernen. Und ich bin persönlich auch daran interessiert, dass man das Wissen, was man hier zusammenträgt und wo man sich auch vorbereiten muss, dass die Leute auch das lernen und weitergeben. Ja? Weil sonst bringt es nichts. Aber Alhamdulillah, es zu guter Abschluss sagen, Alhamdulillah. Wir freuen uns über die Anwesenheitszahl. Und die Anwesenheitszahl, Alhamdulillah, gefällt mir gut. Möge Allah uns alle belohnen. Und wir alle tragen dazu bei, dass wir uns hier treffen. Weil ich sage persönlich, ich denke mal, das ist so, dass viele Leute freuen sich lieber zu einer Gemeinschaft, wo viele Leute da sind. Also wenn nur einer da wäre, dann... Und Alhamdulillah, es ist Sommer und trotzdem sind alle Leute da, weil erfahrungsgemäß die Zahl im Sommer sinkt. Wir machen ab jetzt Statistik immer. Aber noch eine Sache würde ich sagen, wie gesagt, die Anzahl ist nicht entscheidend, ja, ist nicht entscheidend, aber Alhamdulillah, möge Allah euch belohnen und mich belohnen und möge Allah uns unsere Sünden vergeben und dass wir das, es gibt ein Dua, den man öfter spricht, der lautet folgendermaßen, O Allah, lass uns ja Profit ziehen aus dem, was wir gelernt haben. Lass uns Nutzen ziehen aus dem, was wir gelernt haben. Das ist so. Ja. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.